Paul Bösch wurde 1912 in Brooklyn geboren und in den 30er Jahren Berufsringer oder Wrestler, so die amerikanische Bezeichnung. Im Zweiten Weltkrieg meldete sich Bösch zur US Army und wurde Kompanieführer im 121. Regiment der 8. US-Division. Er kämpfte den ganzen Weg von Frankreich bis zum Westwall und wurde schließlich bei der Einnahme von Hürtgen verwundet. Für seinen Kriegseinsatz erhielt Bösch unter anderem den Silver Star und das französische Croix de Guerre. Nach dem Krieg schrieb er seine Erinnerungen in dem Buch Road to Hürtgen, Forest in Hell, nieder. Neben seiner Tätigkeit als Wrestler, später wurde er sogar ein namhafter Wrestling-Promoter, veröffentlichte Bösch auch Gedichte. Er starb 1989, nicht ohne vorher noch einmal den Hürtgenwald besucht zu haben, wo er auch Klaus Schulz kennenlernte, der die Kämpfe im Raum Ochsenkopf erlebt hatte.
Ich habe ihn kennengelernt, auch bei dieser Tour mit der 8. Division. Und er war dann mehrmals hier und wir waren mehrmals dann auch. Und war seine Beschreibung unten zum Beispiel nochmal, der Mann hat ein absolut fotografisches Gedächtnis. An der Wehebrücke unten, da sagt er, zeige ich Ihnen mal, wo meine Maschinengewehr aufgestellt war, ja. Und dann hat er also vor allem diesen einen Tag in Erinnerung, den Thanksgiving Day, den Danksagungstag. Und da hat er mir auch gezeigt, nicht mal, wenn man dort steht, dann sieht man also, da, das geht ja auf der rechten Seite, wenn man ankommt auf der linken, geht das ja steil hoch. Und überall da hockten Soldaten. Ja? Und er hatte sich ja so verbeten mit dieser Danksagungstrutan-Geschichte. Ja? Und man hat aber darauf bestanden. Und er sagte, jede Art von Geräuschen, wir haben sofort, werden wir unter Artilleriebeschuss genommen. Das passierte dann ja auch. Die trommelten also dann heftig, ja, und dabei sind seine drei Feldwebel sind dabei gefallen.
Als Paul Bösch zum ersten Mal vom Hürtgenwald hörte, lag er mit seiner Einheit weiter südlich an der luxemburgischen Grenze. In seinen Kriegserinnerungen beschrieb er die dunklen Vorahnungen, die so typisch waren für viele, die in den Hürtgenwald zogen und die selbst Hemingway empfunden hatte. Er begegnete einem Offizier der 28. Division, die während der Allerseelenschlacht so furchtbar gelitten hatte und deren Platz die 8. jetzt einnehmen sollte.
Wenn sich jemand in etwa mit unserer Armee auskennt, dann weiß er, dass jedes beharrliche Gerücht zumindest einen reellen Hintergrund hat. Bald wurden wir offiziell informiert, dass wir die 28. Infanteriedivision ablösen sollten, weiter nördlich im Hürtgenwald. Captain McKenna rief sofort die Offiziere zusammen. »Männer«, sagte er, »da gehen verdammt viele Gerüchte rum über das Gebiet, das man Hürtgenwald nennt. Das meiste davon ist nicht wahr. Das Gebiet, in das wir einrücken, ist gerade mal ein bisschen lebhafter als dieses hier. Aber es wird schnell ruhig werden, wenn wir erst einmal eingreifen. Ich möchte, dass ihr genau das unseren Männern sagt, und ich möchte, dass ihr sie unter allen Umständen von unnötigen Spekulationen abhaltet über das künftige Einsatzgebiet. Wenn ihr das nicht schafft, werden sie sich so in Angst reinsteigern, dass sie nachher als Soldaten nichts mehr wert sind.« Das war ein eindringlicher Rat, aber er war schwer zu befolgen. Und es war besonders schwer, den Männern glaubhaft zu machen, es stimme alles, was wir ihnen erzählten. Das war zum Beispiel unmöglich in dieser Nacht, als der Offizier vom 109. Regiment der 28. Division bei uns ankam, um seinen Dienst als Quartieroffizier in unserer Kompanie aufzunehmen. Er war schmutzig, das Gesicht voller Bartstoppeln, unendlich müde. Ein Mann, der ganz offensichtlich eben nicht aus einem Gebiet kam, das mal gerade ein bisschen lebhafter war als das unsere. Seine Augen waren rot unterlaufen, seine Bewegungen waren sehr nervös, beinahe hektisch. Mit Blick auf unsere sauber rasierten Gesichter und unsere relativ sichere Stellung musste er uns für eine Greenhorn-Truppe halten. Zu diesem Eindruck gehörte auch, dass wir ihm gut und reichlich zu essen gaben. Und ich räumte meine komfortable Bettstelle, um ihm einen guten Schlaf zu ermöglichen. Bevor er sich zur Ruhe begeben konnte, fragten wir ihn frei heraus, was denn dran wäre an den Gerüchten über den Hürtgenwald. »Es ist die Hölle«, murmelte er tonlos, »die reine, unverfälschte Hölle. Das ist das einzige Wort dafür, Hölle.« Ein wildes Funkeln schien aus seinen Augen zu kommen. »Ihr habt davon nichts gehört, weil sie Angst haben, mit euch darüber zu reden. Ganz einfach Angst, darüber zu reden. Die Deutschen haben unsere Division in Stücke gerissen, einfach zerfetzt.« Und sie haben auch aus anderen Einheiten die Scheiße rausgeprügelt. Ich bin bei der Division, seitdem wir in Frankreich gelandet sind, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Das sind nur Granaten, Panzer und Minen, überall Minen. Gott allmächtiger, diese Minen und Jerrys, überall hartnäckige und entschlossene Jerrys. Nachdem er aufgehört hatte, saßen wir noch eine Weile ruhig da. Einerseits, um ihm die Gelegenheit zum Einschlafen zu geben, hauptsächlich aber, weil sein Reden düstere Gedanken in uns geweckt hatte. Während die Kerze langsam herunterbrannte, schrieb ich einen langen Brief nach Hause. Als die Männer der 28. Division nach und nach bei uns eintrafen, ging ich zum Rest der Kompanie nach draußen. Jeder der Neuankömmlinge war eine exakte Kopie des übermüdeten, stoppelbärtigen Offiziers, der am vorigen Abend zu uns gestoßen war. Obwohl unsere Leute unangenehm berührt waren durch diesen Anblick, versuchte ich mich zu erinnern, dass auch wir manchmal so ausgesehen hatten bei den Kämpfen in der Normandie und in der Bretagne. Und dass schließlich die Jerrys, mit denen die 28. sich auseinandergesetzt hatte, auch nicht anders wären als die Jerrys, die wir zuvor bekämpft hatten. Aber irgendwo in meinem Inneren spürte ich, dass bei diesen Männern der 28. Division etwas anders war. Da war etwas in der Art, wie sie sich bewegten, geistesabwesend und schwerfällig, wie sie beim kleinsten, unerwarteten Geräusch zusammenschreckten. Niemand konnte bestreiten, dass diese Männer etwas Schreckliches hinter sich hatten. Etwas, das wirklich der Hölle nahe kommen musste.
Bösch beschreibt auch die Absurditäten des Krieges, wie der Regimentsstab beispielsweise darauf besteht, den Soldaten in den vorderen Linien am Thanksgiving Day ihren Truthahn zukommen zu lassen und durch diese Aktion mehrere Soldaten ums Leben kommen. Oder dass Bösch mit seiner Kompanie für 48 Stunden in einer Senke vor Hürtgen unter deutschem Feuer liegt, ohne dass ihnen irgendeine Einheit zu Hilfe kommt und er stattdessen per Funk den Befehl erhält, zwei Soldaten zum Fronturlaub nach Paris abzukommandieren. Hören Sie diesen Text später an Punkt F5.
Sie folgen nun dem sogenannten 17-Kurvenweg hinunter ins Tal und erreichen die Brücke über die Weiße Wehe. Sie bleiben diesseits der Weißen Wehe und biegen wenig später in einer Rechtskurve nach links in einen unscheinbaren Waldweg ein. Bösch nannte dieses Tal Death Valley. Im oberen Bereich schloss sich die Purple Heart Hollow an, beides Namen, die an die verlustreichen Kämpfe erinnern. Linker Hand im Tal sehen Sie künstliche Aufwürfe und Löcher, die aber diesmal nicht von den Kämpfen, sondern von in dieser Gegend heimischen Dachsen herrühren. Am Ende des Anstieges biegen Sie nach links ab und gelangen zum Aussichtspunkt Drei Eichen, von dem Sie einen hervorragenden Blick über das Wehebachtal zur gegenüberliegenden Höhenschneise haben. Starten Sie dort das Filmdokument F3 über die Waldbrände im